Beziehungsweise auch der Handwerker muss halt trotzdem wissen, wie rum er den Bohrer wirklich an die Wand ansetzt, in welchem Winkel, damit dann am Ende auch was Gescheites bei rauskommt. Und so ähnlich ist es bei Data Science auch.
Data-Driven Marketing ist für fast jede Branche ein brandaktuelles Thema. Doch die Herausforderungen werden jeden Tag komplexer. Jonas Raschedi zeigt gemeinsam mit anderen Experten, wie man diese Herausforderungen mit der Hilfe von Daten meistert.
Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Driven Marketing Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist wie eh und je Jonas Raschedi. Ich bin froh, auch heute wieder einen spannenden Gast bzw. eine weitere Frau zu interviewen, damit wir hier auch ein bisschen Abwechslung reinbekommen, vor allem in dem Bereich. Mein Gast ist Sarah Stemmler, die darf sich aber auch gerne selber vorstellen. Hi Sarah.
Ja, hallo Jonas, vielen Dank, dass ich heute hier dabei sein darf. Mein Name ist Sarah Stemmler, ich bin Data Coach bei Kodi und zum heutigen Thema, da geht es vor allem darum, ich war 5 Jahre lang Data Scientist und bin dem Ganzen so ein bisschen entflohen in eine Richtung, dass ich sage, als Data Coach möchte ich eigentlich mehr so an der Schnittstelle zwischen den Fachbereichen und den Data Teams stehen, weil ich eben gemerkt habe, dass als Data Scientist aus von der technologischen Perspektive ganz oft so die Business-Perspektive beziehungsweise auch die Kommunikation sehr stark noch eingeschränkt ist und dass es doch häufiger vorkommt, dass die Projekte und Produkte, die wir entwickeln, am Ende noch nicht so hundertprozentig einen Business-Value mit sich bringen. Und genau da sehe ich einfach das Potenzial darin, dass wenn man sich mehr in der Schnittstelle positioniert, diese beiden Bereiche, also Fachbereich, der eher mit den Problemstellungen auf die Data-Teams zukommt, sowie halt die eher technologischen Data-Scientists, die dann wirklich auch fachlich wissen, wie sie das Ganze umsetzen können, näher zusammenzubringen und die Kollaboration zwischen diesen beiden Bereichen zu stärken.
Spannend. Glaubst du denn, dass man beide Stellen braucht? Glaubst du, dass es eine Stelle vor der anderen benötigt wird in einem Unternehmen? Oder warum hast du für dich persönlich diesen Wechsel gemacht?
Du meinst jetzt ganz explizit diese Schnittstellenrolle, oder?
Genau, also ich glaube, wir sind uns beide einig, dass wir Data Scientisten brauchen.
Ja.
Aber wir brauchen definitiv auch die Schnittstellenfunktion. Deswegen geht da so ein bisschen mein Herz auf. Und wir haben deswegen ja auch unsere Podcast-Folge, weil das definitiv ein spannender Case ist. Genau, was glaubst du denn, wenn wir jetzt darüber sprechen würden, ein Unternehmen würde so eine Daten-Unit aufbauen. Mhm. Wirst erst du benötigt oder erst der Data Scientist?
Mittlerweile würde ich sagen eigentlich, dass man mehr über die Schnittstellenfunktion starten sollte, weil ganz, ganz wichtig ist einfach, dass man von vornherein so ein bisschen mehr die Vision und die Zielsetzungen bespricht, wo man eigentlich hin möchte mit der ganzen Thematik Data Science, Business Intelligence, das ist ja wirklich einfach ein extrem breites Feld. Man hört immer ganz viel über, wir wollen Business data-driven werden im Business. Das ist einfach eine extrem große Vision. Und ich glaube einfach, dass wenn man da anfängt, erstmal die Techniker, also wirklich irgendwie eine Data-Unit mit 5 oder, ja, ich sag jetzt mal mit 5 Data-Scientists aufzubauen, die fachlich extrem stark sind und sehr spezialisiert sind, vielleicht auf den Bereich Natural Language Processing oder von mir aus auch Image Recognition oder ähnliches, dass man da dann zwar irgendwie die Expertise hat, aber vielleicht noch gar nicht weiß, wofür man diese Skills überhaupt einsetzen soll. Und daher glaube ich, man sollte vielleicht schon eher gucken, dass man erstmal jemanden hat, der generalistischer aufgestellt ist, also der irgendwo auch beide Seiten versteht, der also irgendwie eine extrem starke Domänenexpertise mitbringt für den Bereich, gleichzeitig aber auch weiß, was kann man denn im Bereich Data Science, Machine Learning eigentlich aktuell alles umsetzen, welche Grundlagen in den Daten braucht man dafür und dass man dann aber auch, sobald man diese Person hat und auch so die Strategien festgelegt hat, dann sofort anfängt, auch die ersten Data Scientists mit ins Boot zu holen. Also ich sage jetzt mal, ich würde jetzt nicht sagen, man braucht jetzt 1 oder 2 Jahre diese Schnittstellenfunktion, sondern das geht so schon sehr stark Hand in Hand ineinander über. Aber wichtig ist halt einfach auch, dass man die Potenziale der Data Scientists auch wirklich früh nutzen kann. Und das kann man meiner Meinung nach erst, wenn man auch weiß, was man erreichen will.
Ja, es ist eigentlich ist so dieses Buzzword, ne? Data Scientisten sind cool und man braucht die zwingend. Und dann stellt man schon mal 3 Stück ein, also lieber besser haben als wollen oder brauchen. Und dann überlegt man sich irgendwann mal, was für Aufgaben die eigentlich erledigen können. Und vielleicht haben die auch noch gar nicht die Daten, auf denen sie arbeiten können. Und diverse Themen, ja. Das ist ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema und das hat mich früher auch immer sehr beschäftigt und beschäftigt mich natürlich auch in der aktuellen Einstellung oder Situation ist so, was brauchen wir als erstes und wie kriegen wir das Beste oder den meisten Benefit fürs Unternehmen? Und da ist, glaube ich, eher, und das ist gar nicht respektierlich oder negativ gegen den Data Scientisten gemeint, aber ich glaube, die können viel mehr ihr Know-how ausschöpfen, wenn wir jemanden haben, der die Business-Seite versteht und der die Data Scientisten-Seite versteht und sagt, okay, was ist denn überhaupt die Business-Question, die ihr beantworten wollt? Haben wir die Daten dafür? Weil ich habe oftmals das Gefühl, dass in vielen Unternehmen passiert, ich habe eine Frage, die habe ich auch schon beantwortet. Könnt ihr mir bitte diese Daten geben, die meine Frage und also die meine Antwort untermauern? Und wo du dann denkst, das ist doch nicht das, was wir mit Daten machen wollen. Ja? Also so die Angst, wenn wir uns jetzt die Daten anschauen, könnte vielleicht mein Bauchgefühl doch falsch sein. Das ist irgendwie ein bisschen schade, ja.
Ja, das ist sehr, sehr schade. Und man darf auch nicht vergessen, Data Scientists aktuell, wenn sie wirklich eine sehr starke Spezialisierung aufweisen oder mehrere Jahre Berufserfahrung mitbringen, wechseln ja auch mittlerweile nicht einfach so mal zu dir, ohne dass du wirklich einen konkreten Plan hast, sondern die haben einfach dadurch, dass der Markt so ausgewählt ist und es einfach viel zu wenig Leute, viel zu wenig Techies gibt, die das wirklich drauf haben, einfach auch die Auswahl, wo sie hingehen. Und diese Leute gehen nicht einfach mal auf gut Glück zu einem anderen Unternehmen, bei dem sie gar nicht wissen, was sie dort eigentlich erzielen wollen, sondern die können und dürfen auch mittlerweile sehr hohe Anforderungen an das Unternehmen stellen, was ich ehrlich gesagt ziemlich gut finde. Weil kennen wir ja letztendlich auch. Also wir wollen ja auch wissen, was ist unsere Aufgabe, wo können wir einen Impact schaffen. Und es ist auch für einen Data Scientist extrem frustrierend, wenn man feststellt, die Projekte gehen am Ende nicht live. Oder die Projekte oder die Daten sind gar nicht so da, wie man es eigentlich erhofft hat. Ich meine, ich kenne es zu gut. Ich war einfach auch lange Zeit in der Beratung tätig mit Unternehmen gemeinsam. Wir sind ins Kickoff-Meeting gegangen, alle waren total glücklich, dass es endlich losgeht mit dem Data Science-Projekt. Die Daten wurden hoch angepriesen. Es wurden ja schon jahrelang Daten gesammelt, die alle in der Top-Qualität sind, bis man mal die Daten als Data Scientist hatte und hat festgestellt, das ist eigentlich alles gar nicht so. Die Daten sind eigentlich nie sauber, sondern ganz im Gegenteil, da muss man einfach noch meist sehr, sehr viel Zeit reinstecken, gerade im Unternehmenskontext, also gerade wirklich in der Wirtschaft, sind die Daten ja eigentlich nie sauber und man muss einfach drauf schauen und einfach eine gewisse Datenqualität als Standard auch mit aufbauen. Und von daher ist es auch schon, auch für einen Data Scientist extrem frustrierend, weil man an eine Stelle kommt, wo man feststellt, man kann jetzt eigentlich mit seinen Skills gar nicht so viel bewirken. Und von daher würde ich schon sagen, wirklich erstmal, also ich möchte ja nochmal revidieren, es muss jetzt keine wirkliche Datenstrategie sein, die man irgendwie über mehrere Jahre bis ins kleinste Detail ausklamüsert. Das ist es nicht, aber die Vision muss irgendwo da sein. Es muss irgendwie mal so ein erstes Konzept geben. Man muss auch wissen, was hat man wirklich für Business-Probleme, für Prozesse, welche Daten hat man, welche Optionen hat man, die zu optimieren. Möchte man das auch wirklich oder möchte das vielleicht nur eine einzige Person im Unternehmen, um sich selber erstmal zu beweisen, dass es funktioniert? Oder möchte man es wirklich als Einheit, als ganzes Unternehmen auch? Und wenn das alles geklärt ist, dann kann man eigentlich sofort in die erste Iteration starten und mal mit dem ersten Projekt oder mit einem kleinen Projektumfang mal wirklich an dieser Vision arbeiten. Und ich sage da immer ganz gerne, das kennst du wahrscheinlich auch, das Sprichwort, think big, start small. Und das finde ich passt ja eigentlich auch sehr, sehr gut.
Ja, jeder Berater sagt, Structure follows Strategy. Und das ist ja eigentlich der wichtigste Punkt. Erstmal muss eine gewisse Strategie da sein und dann können wir loslegen. Ja. Sarah, wir kennen uns noch nicht so. Wir haben ja jetzt sozusagen ein bisschen kurz über LinkedIn geschrieben. Ich bin ein Typ, der braucht immer bildliche Beispiele. Glaubst du, wir kriegen ein Beispiel zusammen für die Zuhörer, um das Thema zu visualisieren? Ich fange mal an und du sagst, ob ich in die richtige Richtung gehe oder ob ich vielleicht zu stark die Männerdomäne damit rausdrücke. Mhm. Stell dir vor, das Unternehmen wäre ein Rennstall, beziehungsweise wäre eben ein Unternehmen für Motorsport, und wir würden eben, glaube ich, schon mal den besten Rennfahrer einstellen, das Sinnbild für den Data Scientisten. Mhm. Aber was fehlen würde, wäre das Konzept des Autos und auf welcher Rennstrecke und auf welche Formel wir eigentlich fahren. Wollen wir Formel 1, Formel 2 oder wollen wir Rallye fahren? Mhm. Ist das ein gutes Beispiel?
Ja, das kommt eigentlich schon ziemlich gut hin. Ja, klar. Also der Data Scientist, sagen wir mal, der Rennfahrer hier, der auch nicht weiß, in welchem Auto er sitzt, das wäre ja jetzt Analogie zu, er weiß nicht, mit welcher Technologie er arbeiten soll, ob er jetzt optimieren soll, schnell zu fahren. Oder irgendwie, ich meine, beim Rennfahrer ist es so, ja, ob er irgendwie möglichst schnell fährt, aber soll er vielleicht gleichzeitig auch noch den Spritverbrauch irgendwie noch beachten oder ist es komplett egal oder soll er irgendwie darauf achten, dass die Reifen irgendwie eine gewisse Dauer halten? Also da gibt es ja auch noch, ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht so tief im Rennsport drin, aber ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht auch da noch irgendwie zusätzliche Constraints gibt, die es neben dem gibt, dass der Rennfahrer natürlich so schnell wie möglich sein soll. Letztendlich soll er ja auch Feedback geben, damit auch die Autos dann optimiert werden können im Nachhinein von den Mechanikern. Und so sehe ich das halt bei den Data Scientists letztendlich auch, dass da einfach schon auch noch mehr da ist, als dass man jetzt wirklich einen guten Data Scientist braucht, der Machine Learning versteht. Also ja, der muss schon auch wissen, wo er hin soll, was er damit erreichen soll, wo es Prozesse gibt, die es zu optimieren gibt. Das wäre jetzt halt für mich so die Rennstrecke. Und auch, ob er jetzt, sagen wir mal, beim Rennfahrer ob er eine Runde fahren soll oder 10. Das ist ja auch klar. Also was ist das Ziel, worauf soll man optimieren?
Ja.
Wann gilt es auch als geschafft? Gutes Beispiel, ja. Cool. Gefällt mir. Ja.
Was war so das einschneidendste Erlebnis, warum du eigentlich vom Data Scientisten dann weggegangen bist und gesagt hast, jetzt werde ich Data Coach?
Ja, ich glaube, da habe ich zwei Geschichten. Ich kann ja mal versuchen, dass ich beide mal so ein bisschen anskizziere. Also ein Beispiel war, dass ich in einem Projekt mit einem Medienhaus zusammen eigentlich ein ziemlich cooles Data Science Projekt aufgezogen habe. Wir hatten da seitens des Kunden eigentlich schon so die ganzen Entscheider mit drin, die auch das so ins Unternehmen treiben konnten. Da ging es letztendlich darum, dass man eine Art Applikation bauen wollte, um Online-Artikel einfach besser bewerten zu können. Ne? Du bist ja auch im Bereich Web-Analytics tätig. Da schaut man ja oder hat man ja in der Vergangenheit immer extrem viel auf Klicks geschaut. Und das war in dem Zuge auch so. Man hat eigentlich rein auf die Klickzahlen geschaut, hat dann festgestellt, dass man darauf Journalismus aber nicht mehr so gut bewerten kann, sondern dass Journalismus ja mehr ist als nur reine Klickzahlen. Und wir dann dahin gekommen sind, halt so neue Metriken auch noch mit hinzuzuentwickeln und die dann halt gemeinschaftlich zu verrechnen, um dann so einen Performance-Score zu ermitteln, der halt dann mehr Dimensionen als rein die Klickzahlen damit berücksichtigt. Und das war, aus Data-Science-Perspektive gar nicht so dramatisch. Also das war kein Machine Learning in dem großen Sinne, das war ein ziemlich simples Modell, was wir da entwickelt haben, ein Scoring-Modell, zusammen halt mit einer Art Dashboard-Ansicht, wo man sich dann auch durch die Ergebnisse durchnavigieren konnte. Und die Anforderung war, dass man das mit einem Tag Verzug sieht. Heißt, man hat eigentlich schon für so eine Medienbranche einen ziemlich guten, Echtzeit war es jetzt nicht, aber einen ziemlich guten Einblick bekommen über die aktuelle Lage. Und das haben wir uns gemeinsam alles ausgedacht. Das heißt, unser Data Science Team und die Seite des Kunden, und haben da auch ziemlich lange dran gearbeitet. Das war auch am Ende so, dass wir alle ziemlich glücklich waren, als es dann online ging, und haben aber irgendwo so ein bisschen vergessen, die 80% der User zu befragen, ob sie das denn eigentlich verstehen, was wir da machen. Und das war so für mich so ein bisschen Aha-Punkt. Ich würde jetzt nicht sagen, das Projekt ist gescheitert, aber ich glaube, dass man extrem viel Potenzial hat liegen lassen. Letztendlich haben wir von Anfang an so ein bisschen die digitaleren Kollegen aus diesem Medienunternehmen mit einbezogen zum Testen. Die haben auch ihr Feedback mit reingebracht und waren dann auch am Ende sehr zufrieden. Aber 80% der User waren digital gar nicht so tief drin. Und da muss man sich mal vorstellen, dann kommen wir mit einer statistischen Auswertung zu Daten und haben ein Dashboard gebaut. Und die erste Frage, die ich dann von einem Regionalleiter eher so aus der dörflichen Richtung dann per Telefon bekommen habe, ist: Frau Stemmler, können Sie mir mal erklären, was ist denn eigentlich ein Dashboard? Und das war so für mich einfach eine der Schlüsselerlebnisse, dass ich gesagt habe, okay, eigentlich eine coole Sache, aber was bringt es mir, wenn unsere Nutzer das am Ende gar nicht nutzen können oder auch nicht nutzen wollen? Weil dann, muss man einfach sagen, hat es eigentlich auch so ein bisschen den Zweck verfehlt. Und auch der Mehrwert, der Business-Nutzen, der ist da eigentlich dann doch gar nicht mal so groß.
Mit Nutzer, um das klarzustellen, vielleicht für die Zuhörer, meinst du die, die das Produkt am Ende nutzen, nicht die Besucher der Zeitung oder der Online-Zeitung, sondern denen man das Datenprodukt zur Verfügung stellt intern.
Wenn man das Datenprodukt zur Verfügung stellt, das ist jetzt in dem Sinne, waren das halt Journalisten. Journalisten, die halt selber schauen wollen, wie ihre Artikel online performen, die selber mehr darüber erfahren wollen, einfach wo können sie in Zukunft vielleicht auch noch Aspekte verbessern. Ist es, dass sie einfach so ein bisschen mehr ein Gefühl dafür bekommen und das Ganze halt mit Daten untermauern können und nicht allein wie die letzten 50 Jahre einfach auf gut Glück und vielleicht nach Erfahrungswerten agieren können. Und das war so das Ziel und das war auch so für mich einfach nochmal so ein Aha-Moment, dass ich gesagt hatte, okay, ist ja eigentlich schön, was wir hier da gebaut haben und wir waren super stolz, auch glaube ich, der Kunde war eigentlich super stolz, dass wir so ein innovatives Projekt in so ein Unternehmen gebracht haben und trotz alledem hätten wir halt einfach, glaube ich, viel, viel früher auch noch die Masse der Nutzer, der späteren Nutzer einfach noch mal früher mit einbeziehen müssen, was die eigentlich brauchen. Und nicht so viel über Annahmen, was könnten sie brauchen, so ein Produkt entwickeln.
Ja, es ist spannend. Das, in dem Bild, was wir jetzt gerade hatten mit dem Rennfahrer, geht es ja irgendwie so ein bisschen in die Richtung, vielleicht die Aktionäre der Firma, des Rennstalls irgendwie so ein bisschen gar nicht abgeholt haben, wo das Produkt sich hin entwickelt, welche Formel man jetzt fahren möchte, sondern sie mehr oder weniger vor vollendete Tatsachen gestellt hat und gesagt, ja, guck mal, jetzt haben wir doch das schnelle Auto und wir fahren hier auf dem Hockenheimring oder wo auch immer. Und die dann sagen, damit kennen wir uns ja gar nicht aus, erklärt uns das doch erstmal, wie schnell muss man da fahren, wie ist die Konkurrenz, wie ist der Wettbewerb. Ja. Ich glaube, dass Datenprodukte oder die Veränderung oder die Einführung von Daten immer auch einen großen Change verursacht. Also ein Change ist immer sehr schwer und das kann nicht von außen passieren. Also da kann natürlich eine tolle Beratung sagen, hey, wir müssen da was ändern. Aber ich glaube, dass das auch immer intern getrieben werden muss. Also die Leute müssen abgeholt werden. Leute müssen sich fähig fühlen, diese Themen zu steuern. Und das wird oftmals, glaube ich, vergessen. Ja. Und dann wird es auf Data Science sozusagen runtergestuft und dann heißt es irgendwie, das Data Science Projekt war nicht erfolgreich, aber es war der Change, der nicht erfolgreich war. Ja,
100%.
Das sehen viele nicht.
Ja, und Change ist ja jetzt auch ein Riesenthema. Ich glaube nicht, dass wir als Data Scientist oder auch selbst als ehemalige Data Scientist schaffen werden, das komplette Unternehmen zu revolutionieren durch so ein Projekt. Aber ich glaube, man kann halt kleine Zugeständnisse machen, indem man wirklich die späteren Anwender dieser Produkte einfach schon von Anfang an mehr mit integriert und dadurch aber auch einfach eine höhere Akzeptanz schafft von dem, was man dann später baut. Also ich glaube, das geht uns ja wahrscheinlich genauso, wenn uns auch jemand irgendwann mal so eine Entwicklung, so ein neues Tool irgendwie vorsetzt und sagt dann, Jonas, du musst jetzt ab morgen damit arbeiten und du weißt überhaupt nicht, warum. Was es für ein Ziel hat und du wurdest auch nicht mal gefragt, aber es beeinflusst einfach deinen ganzen Arbeitsalltag, dann würdest du dir, glaube ich, auch wünschen, dass du einfach mal vorher mit einbezogen wurdest in diese Entscheidung.
Ja, ab morgen arbeiten wir nur noch mit Apple und dann so,
ab morgen nur mit Mac. Ja. Und es bedeutet ja für dich einfach schon auch eine große Veränderung von einem quasi von einem auf andere Betriebssystem überzugehen. Ja.
Ja. Mhm. Der zweite Case?
Der zweite Case, der zweite Case, der ist auch in dem Sinne ganz interessant, weil ich da festgestellt habe, dass es eher so mehr an der anfänglichen Ausrichtung so ein bisschen gefehlt hat, also sozusagen an der Use-Case-Entwicklungssicht. Meistens ist es ja so in der Beratung, also ich war halt, bevor ich selbstständig war, wie gesagt, fast 5 Jahre in der Beratung tätig. Jetzt nicht nur rein als Berater, sondern auch als Umsetzer. Das war so ein bisschen das Besondere daran. Und da war es aber so, dass man an Projekte gekommen ist, wenn schon klar war, dass man das Ganze auch umsetzt. Das heißt, es wurde dann nicht nochmal geprüft, inwieweit ist das sinnvoll, inwieweit sind die Daten da, sondern man sitzt dann im Kickoff-Workshop und es geht halt dann los. Und das ist dann sozusagen der Punkt, wann ein Data Scientist meistens auch in so ein Beratungsprojekt mit hinzukommt. Und da ging es drum, das war ein Projekt für ein Handelsunternehmen, der einen Online-Shop hatte. Und der wollte eigentlich ganz klassisch eine Prognose bauen auf Monatsbasis für die Bestellmengen, die in Zukunft kommen. Also eigentlich ein ziemlich klassisches Data Science Problem. Man hat irgendwie Zeitreihendaten aus den vergangenen Jahren, hat irgendwie die ganze Bestellhistorie, weiß also, wann was irgendwie bestellt wurde, kann irgendwie schön auch saisonale Effekte herausarbeiten und möchte dann eigentlich für die Zukunft schauen, wiederholt sich das, kann man da irgendwelche Muster erkennen und dann halt Prognosen für die Zukunft machen. Und das, was halt, was wir halt so als Data Scientist von Anfang an eigentlich nicht so richtig auf dem Schirm hatten und was auch der Kunde, glaube ich, nicht so richtig auf dem Schirm hatte, war eigentlich das Thema, dass die meisten Produkte oder die extremsten Peaks, die man in den Daten gesehen hatte, immer aufgrund von Werbemaßnahmen geschehen sind. Eigentlich auch eine ziemlich logische Sache und eigentlich auch komisch, dass man dann in so eine Falle tritt. Also wir haben auch darüber gesprochen, haben aber dann auch festgestellt, dass es wirklich ein extremer Anteil hat. Also dass es wirklich ein extremer Einfluss ist, ob jetzt eine Werbemaßnahme geschaltet wird, was dann sich wirklich auf diesen Bestellprozess, auf die Bestellmengen auswirkt. Und das Interessante war einfach da an der Stelle, was mir auch wieder so die Augen geöffnet hat, ist, dass wir das eigentlich nicht so ganz klar war, wie Data Science funktioniert. Weil was habe ich natürlich dann gemacht? Ich habe gefragt, okay, wie sind denn jetzt die zukünftigen Aktionen? Also was habt ihr denn für die Zukunft geplant? Habt ihr da schon irgendwie einen Werbeplan, den wir irgendwie mit einbauen können? Weil wenn das ja so relevant ist, dann kann es ja nicht sein, dass ich diese Informationen nicht habe. Und dann kam eigentlich erst zur Mitte des Projekts raus, dass man diese Informationen einfach so frühzeitig gar nicht hat. Und das ist mir so nochmal so klar geworden, dass das eigentlich eine Sache ist, dass das Data Science, glaube ich, in der Masse noch gar nicht so richtig verstanden ist, wie das eigentlich funktioniert. Gerade wenn es in Richtung Prognose geht und man dann Machine Learning Techniken eher im Supervised Kontext, also wo man wirklich Trainingsdaten aus der Vergangenheit hat in dem Beispiel und das auf die Zukunft übertragen möchte, dass man nur so gute Prognosen machen kann, wie man auch Daten hat. Also wenn man diese Informationen in den Daten nicht besitzt, man da auch überhaupt gar keine guten Prognosemodelle erstellen kann. Ja. Ich glaube, dem Kunden hätte es an der Stelle einfach geholfen, wenn man da von vornherein auch mit diesem methodischen Blick, vielleicht auch mit der Erfahrung, wie Data Science funktioniert, da nochmal in so ein Scoping reingegangen wäre, hätte nochmal die Idee gerade gezogen, hätte nochmal einen Datencheck gemacht und hätte dann festgestellt, okay, vielleicht ist das Projekt aktuell noch nicht so richtig geeignet, wir müssen erstmal anfangen, wirklich diese ganzen Daten feinsäuberlich zu sammeln. Und das war so ein bisschen der zweite Aha-Moment, wo ich mir gedacht habe, okay, da glaube ich, bräuchte es wahrscheinlich noch mehr diesen Vermittler in der Brücke sozusagen.
Um das wieder aufs Beispiel zu bringen, wenn jemand fragen würde, wie schnell das, also in der Vergangenheit hat das Auto immer auf der Rennstrecke gute und schlechte Zeiten gefahren und wenn man dann sozusagen rausfindet, das liegt daran, ob Sommer, ob die Sonne scheint oder ob es regnet und man dann eigentlich prognostizieren möchte, ob das denn wieder gute oder schlechte Zeiten ist und sozusagen die Ansage ist eigentlich, ich weiß nicht, ob in 2 Jahren es an dem Tag, wo wir fahren, regnen wird, und dann sich sozusagen darüber aufgeregt wird, dass man die Zeit nicht prognostizieren kann.
Ja, genau, richtig. Also gerade beim Thema Wetter, Wetter ist ja auch immer so ein sehr schönes Beispiel in der Data Science. Eigentlich ganz häufig besteht die Annahme, dass irgendwelche Ausprägungen in den Daten vom Wetter abhängig sind. Finde ich immer sehr, sehr spannend. Und auch da vielleicht eine kleine Anekdote. Also bisher habe ich noch kein Data Science Projekt erlebt oder gesehen, wo das tatsächlich einen signifikanten Einfluss hatte. Und ich habe schon oft die Wetterkomponente getestet. Und selbst dann braucht man einfach gute Prognosen für die Zukunft. Und wir kennen ja unser Wetter und die Prognosen dahin. Also wir wissen ja da auch, dass wir wirklich nur mehrere Stunden im Voraus wirklich sehr, sehr exakte Prognosen auch zum Wetter treffen können. Und wissen es ja selbst einfach nicht besser. Ja, da hast du vollkommen recht. Ja.
Es gibt auch, und viele wollen das, glaube ich, im Management oder in demjenigen, die die Themen dann bekommen, sowas wie Korrelation und Kausalität, was der Unterschied ist, wie das zusammenhängt. Ich glaube, dieses Beispiel immer zu machen, irgendwie, was weiß ich, muss man sich überlegen, wie man das erklärt, aber das Thema irgendwie, wenn mehr Eis verkauft wird im Sommer, gibt es mehr Tote in Schwimmbädern. Mhm. Ob das sozusagen daran liegt, dass jetzt mehr Eis verkauft wird oder ob es am Sommer allgemein liegt, das ist immer manchmal schwer zu verstehen oder schwer zu erklären. Das ist jetzt ein sehr, sehr, sehr simples Beispiel. Mhm. Aber ich glaube, man braucht jemanden, der eigentlich dem Management oder dem die Person, und das ist ja sozusagen jetzt gerade dein Job, Data Coach, dem versuchen einfach zu erklären, vor allem auch manchmal im Stress zu erklären, hey, pass auf, das sind die Daten, die wir haben, ja. Aus den Daten können wir Folgendes ablesen und es ist nicht immer der heilige Gral Data Science, man kann das machen, aber man muss auf jeden Fall immer bewusst sein, welche Frage stelle ich, in welchem Kontext und welche Daten habe ich, um diese möglicherweise zu beantworten.
Das stimmt. Ja, ich sehe halt auch oft, oder vor einigen Jahren war es halt so, dass Data Science extrem gehypt wurde und wurde so als das neue Wundermittel irgendwo in den Raum gestellt. Und da ist mir einfach auch ganz, ganz wichtig zu sagen, auch selbst wenn ich aus dem Bereich komme und ich es als sinnvoll empfinde, es ist kein Wundermittel, es ist keine Magie. Es ist immer noch ein Tool, ein Werkzeug, das sind statistische Maßnahmen, die man anwenden kann, aber mehr ist es auch nicht. Also ich vergleiche es auch gerne mit einem Handwerker. Ich kann die beste Bohrmaschine haben, wenn ich nicht weiß, wie ich sie halte oder wenn ich nicht den richtigen Aufsatz habe für die entsprechende Wand und ich nicht weiß, wie tief ich bohren muss, dann bringt mir auch die beste Bohrmaschine nichts. Also beziehungsweise auch der Handwerker muss halt trotzdem wissen, wie rum er den Bohrer wirklich an die Wand ansetzt, in welchem Winkel, damit dann am Ende auch was Gescheites bei rauskommt. Und so ähnlich ist es bei Data Science auch. Also nur, weil man jetzt wirklich so ein Projekt startet und weiß, man hat irgendwie die Algorithmen und die Technologien zur Hand, braucht es halt so viel mehr. Es braucht halt wirklich das Business-Problem, also den Business-Kontext, damit auch wirklich am Ende ein Mehrwert entsteht. Man braucht die Daten in einer gewissen Qualität, damit man überhaupt natürlich diese Analysen machen kann. Und das Dritte ist wahrscheinlich dann einfach wirklich diese Skills, also die idealerweise im eigenen Unternehmen, damit das Ganze dann auch über die Zeit hinweg mehr diesen Change-Charakter bekommt und Unternehmen wirklich auch lernen, was bedeutet denn jetzt so ein Data Science-Produkt? Und wie kann man denn wirklich jetzt daraus Erkenntnisse ziehen? Denn meistens ist es ja so, dass wirklich nicht nach dem ersten Iterationsprozess auch gleich schon irgendwie dieses letztendliche Ergebnis besteht, sondern es ist ja wie in allem, man fängt mal an, man hat auch irgendwie ein Ergebnis, aber die Wirtschaft und das Unternehmen verändern sich. Und genauso verändern sich die Anforderungen an so ein Data Science Produkt, was man dann auch wieder iterieren muss. Von daher, ähnlich wie in der Software auch. Da gibt's ja auch. Ja. Einfach diese Weiterentwicklungszyklen.
Was macht man jetzt als Data Coach, Sarah? Was ist jetzt deine Aufgabe?
Ja, meine Aufgabe ist es vor allem, also oder unser Ziel ist es, die Kollaboration, also wirklich diese Zusammenarbeit zu verbessern, Projekte besser zum Erfolg zu bringen oder eher zum Erfolg zu bringen. Das heißt ja, es kursiert die Zahl, dass um die 85% aller Data Science Projekte scheitern oder halt zumindest nicht live gehen. Das ist eine extrem, extrem große Zahl, bei der wir wirklich anfangen müssen, die möglichst zu reduzieren, weil ich glaube, dass die Unternehmen einfach so viel Potenzial auf der Straße liegen lassen, was einfach nicht, das können wir auf Dauer nicht so stehen lassen. Da müssen wir auch wirklich gucken, dass wir das optimieren. Und als Data Coach begleiten wir eben Teams auf ihren Projekten über idealerweise 12 Wochen hinweg, dass es auch wirklich eine längere Zeitspanne ist, mit 1 bis 2 Mal pro Woche sehr intensiven Coachings, in dem wir einmal ja unsere Best Practices teilen aus unseren Erfahrungen heraus, auf der anderen Seite aber auch sagen, okay, wir stellen jetzt fest am Fachbereich, ist vielleicht auch noch nicht ganz klar, wo sie hinwollen, da fehlt vielleicht so ein bisschen die Expertise, Data Science Team kriegt das vielleicht oder hat jetzt vielleicht gerade gar nicht irgendwie so diese fachliche, diese Domain-Expertise in dem Sinne oder auch diese Entfernung, die man als Externer ja oftmals auch mitbringt auf so ein Problem. Dass wir sagen, mit dem Fachbereich schauen wir halt, dass wir vielleicht da auch noch so Verständnisfragen klären, dass wir auch so das Thema Datenkompetenz noch eher schulen und reinbringen und auch lehren, was kann man mit Daten machen. Was kann man mit Data Science machen? Was kann man mit Machine Learning wirklich machen? Und dass man da eher einen realistischen Blick bekommt. Und auf seitens der Data Scientists sind wir sehr stark dahin vertreten, dass wir auch in Richtung Kommunikation begleiten wollen. Das heißt, Data Science Teams dahin unterstützen, vor Abschlusspräsentationen, vor Meetings, vielleicht mit dem Management auch nochmal mit draufzuschauen, mit auf die Ergebnisse zu gucken, auch zu sagen, hey, was wollt ihr denn für eine Geschichte erzählen? Was habt ihr denn in den Daten wirklich gefunden? Und was bedeutet das denn jetzt für euren Manager? Was bedeutet denn das, wenn ihr das jetzt auf die Art und Weise, wie ihr das jetzt erkannt habt, denn darstellt? Und da insgesamt sozusagen als Begleitung, als Sparring-Partner zu sagen, wir helfen, wir sind da, wir sind auch so ein bisschen wie der Best Buddy, den man auch mal fragen kann. Und wir halt als neutrale Personen von außen, ohne dass wir irgendwelche Abhängigkeiten selber empfinden im Unternehmen, versuchen wirklich das Beste auf beiden Seiten zu schulen, damit die verschiedenen Bereiche, Fachbereich, Data Science, IT, wieder etwas näher zueinander rücken. Das wäre so unser Ziel am Ende unseres Coachings.
Cool, ja, ist eine gute Aufgabe. Die letzte Frage, liebe Sarah. Was machst du oder wie beschäftigen dich denn Daten privat?
Ich habe mir darüber im Vorhinein etwas Gedanken gemacht und ja, also ich versuche privat tatsächlich auch ein bisschen Abstand zu nehmen von dem ganzen Thema. Das heißt, am liebsten gehe ich natürlich in die Natur und habe erstmal gar nichts mit Daten zu tun. Aber so 100% lässt sich natürlich der Job auch nicht aus dem Privaten rausnehmen. Von daher, wofür ich mich sehr stark interessiere, sind zum Beispiel, ich weiß nicht, sagt dir Hans Rosling was? Hast du den schon mal gehört? Das ist eigentlich eins meiner größten Idole, leider schon vor einigen Jahren verstorben. Das ist ein Schwede, der über Datenvisualisierungen bei ganz vielen verschiedenen TED-Talks zum Beispiel gezeigt hat, wie sich wirklich so das Bevölkerungswachstum über die Jahre verändert hat, der sich anschaut, wie sich Armut und Wohlstand auf der Welt verändert hat und das einfach immer am Hand von Daten. Das ist so eine Sache, die mich extrem fasziniert. Das heißt, eher so gesamtgesellschaftliche Daten interessieren mich sehr stark. Da beschäftige ich mich auch, schaue auch immer wieder, ob ich da vielleicht auch mal selber so ein kleines Projekt starte, was dann wirklich weniger jetzt im Business-Kontext liegt, sondern eher gesellschaftsrelevant ist. Vor einem Jahr etwa habe ich auch mal angefangen, als es gerade mit der Corona-Pandemie losging, halt auch diese Daten der Johns Hopkins Universität mir zu nehmen und die mal zu analysieren. Muss ich aber auch gestehen, da habe ich relativ früh, als dann einfach auch die verschiedenen Dashboards des RKIs und so dann veröffentlicht wurden, dann auch wieder eingestellt, weil ich dann auch für mich den Mehrwert gar nicht mehr gesehen habe. Aber anfangs fand ich es irgendwie ganz interessant, da zum Beispiel die Kurvenverläufe, also wirklich so dieses exponentielle Wachstum, was ja in jedem Land zum anderen Zeitpunkt gestartet hat, einfach mal übereinander zu legen, zu normalisieren und darüber halt eigentlich festzustellen, dass die Verläufe extrem ähnlich waren. Also die waren nahezu identisch. Das fand ich unfassbar beeindruckend. Das hat mich sehr, sehr, sehr bewegt und da ist mir eigentlich schon sehr früh klar geworden, dass wir hier echt mit einer längerfristigen Geschichte zu tun haben, die uns einfach nicht nur irgendwie im März und April 2020 beschäftigt, sondern wie jetzt halt auch doch noch akut.
Länger, ja.
Genau. So, das sind so zwei Themen und dann beschäftige ich mich eigentlich noch recht viel mit Altersvorsorge und habe mir da mal so einen kleinen Rentenrechner gebaut, auch mit verschiedenen Daten und habe da einfach mal hochgerechnet, was so für mich eigentlich später an Rente so rausspringt. Das sind so kleine Datenprojekte.
War erschreckend oder gut?
Es war super erschreckend. Also es war sehr, sehr erschreckend. Vor allem, das muss man ja dann auch als Realwert sehen und nicht als Wert, den man dann sozusagen auch noch runterrechnen auf den Realwert, den dann der Betrag später hat. Und das war schon leider sehr erschreckend. Und habe halt da auch dann so eine kleine Simulation gemacht. Also was sind so Lebensereignisse, die man hat? Ne? Man heiratet, man bekommt vielleicht Kinder. Das wirkt sich ja alles irgendwie auf die Rente später aus und auch auf das Vermögen, das man aufbaut. Und da habe ich mir mal so einen kleinen Rentenrechner gebaut, um halt einfach ein bisschen besser entscheiden zu können, wie ich heute meine Geldanlage mache.
Ja, sehr spannend. Ja, ich habe die Zeit verging wie im Flug. Sarah, vielen, vielen Dank, dass du Gast warst. Ich glaube, es waren definitiv spannende Themen mit dabei. Gerne können wir den von dir angesprochenen Herrn bei uns in den Shownotes verlinken.
Ja, sehr gerne, ja.
Genau. Hast du noch einen abschließenden Satz für die Zuhörer?
Einen abschließenden Satz? Ja, also ich glaube, ich kann wie einleitend beschrieben auch nochmal sagen, Data Science hat extrem viel Potenziale, generell Datenprojekte, ne? Aber wenn es nicht nur Data Science ist, es kann auch Business Intelligence sein, Reporting, Web Analytics, also alle Projekte, die rund um Daten gehen, haben extrem viel Potenzial für Unternehmen und es ist es wert, sich damit zu beschäftigen. Allerdings erwartet nicht davon, nur weil ihr 3, 4 Data Scientists einstellt, dass damit dann einfach schon alles geregelt ist, sondern das Ganze ist wirklich eigentlich ein holistisches Thema, was eigentlich das ganze Unternehmen betrifft. Es muss wirklich von oben angegangen werden. Es ist ein Change-Prozess notwendig und es reicht einfach nicht aus, nur die Skills sich einzukaufen und dann zu hoffen, dass am Ende Mehrwert entsteht, sondern es muss wirklich an jeder Stelle im Unternehmen ein Beitrag geleistet werden, dass man wirklich aus den Daten auch eine relevante Erkenntnis ziehen kann. Und wer Lust hat, da auch von unseren Erfahrungen zu lernen oder mal Lust hat, mehr zu erfahren, wie auch so ein begleitendes Coaching von unserer Seite aussieht, der darf sich auch gerne mit mir auf LinkedIn verknüpfen. Wir sind da sehr offen. Wir verkaufen nichts von der Stange. Wenn wir ins Coaching gehen, dann sind wir uns auch sicher, dass wir wirklich einen Mehrwert liefern können und ja, hoffen, dass wir da wirklich auch ein paar Probleme lösen können dadurch.
Dankeschön.
Mehr vom Podcast? Abonniere My Data is Better Than Yours und bewerte ihn gerne.